wenn die Männer alle würden aufschreien bei einer Lohnungleichheit, dann würde wahrscheinlich dort schon mehr passieren. Und wenn die Frauen mehr würden aufschreien, es kann doch nicht sein, dass Väter ihre Kinder nicht richtig sehen können, dann würde wahrscheinlich schon auch ein bisschen mehr passieren.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen.
Baby Steps, weißt
du? An dieser Stelle ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor. Digitalisierung verändert unser ganzes Leben. Wir sind immer und überall vernetzt, ob beruflich oder privat. Swisscom setzt sich ein für einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Medien und unterstützt Familien, die flexibel, unabhängig und sicher sein wollen. Der Daniel Bodemann ist Filmemacher, Fernsehjournalist und Vater von drei Kindern. Seit 2 Jahren recherchiert er die Rolle von Vätern bei Trennungen und Scheidungen. Nach unzähligen Gesprächen mit Betroffenen, mit Richtern und Richterinnen, mit der KESB, mit Anwälten und Anwältinnen und mit Expertinnen aus Gender Studies zieht er ein Fazit. Väter werden bei einer Trennung nicht gleich behandelt wie Mütter. Und das ist ungerecht. Hey Body, ich schätze es extrem, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben gesehen, wir reden über Trennungen, über Scheidungen. Und das aus Männerperspektive und insbesondere auch über die Männer. Und du bist eigentlich seit 2 Jahren voll in diesem Thema drin, hast unzählige Interviews geführt mit betroffenen Männern. Du hast gesagt, du hast mir erzählt, du bist durch die ganze Scheidungsindustrie, in Anführungszeichen, durch, hast dort mit allen Protagonisten geredet. Und es nimmt mich natürlich Wunder, wie bist du eigentlich in das Thema reingerutscht?
Ja, ich habe einen Reporter gemacht über das Männerhaus in Bern. Und dort ist, oder sind Trennungen so am Rand ja auch ein Thema, aber es ist vor allem um das Männerhaus gegangen. Und dann hat besonders ein Mann nachher Kontakt mit mir gesucht, aber auch über die Leiterin vom Männerhaus, wo hat mir seine Geschichte erzählt, dass es eben um eine Trennung geht, wo das Kind involviert ist. Und so bin ich reingerutscht. Ich habe irgendwie gedacht, dass, was dem erzählt, das kann irgendwie nicht sein. Und dann bin ich dran geblieben und von dort ist die Reise weitergegangen, nachher zu seinem Anwalt und das eine Interview nachher wie das nächste Thema untergegeben. Und dann bin ich dem nachgegangen, jetzt wirklich schon ein paar Interviews und wie du gesagt hast, ab über 2 Jahren.
Ein Männerhaus, ist das Äquivalent von einem Frauenhaus?
Genau, einfach weniger bekannt.
Okay, und also was für Männer gehen in ein Männerhaus? Oder mit was für Geschichten gehen die in ein Männerhaus?
Ja, eigentlich wahrscheinlich identisch wie Frauen in ein Frauenhaus gehen. Die kommen, ein bisschen salopp gesagt, daheim unter die Räder. Häusliche Gewalt ist ein Thema oder Problem mit den Kindern, was sich nachher auf alles auswirkt. Die suchen dort eigentlich Schutz und Hilfe. Aus ähnlichen oder gleichen Gründen, wie so als Frauen in ein Frauenhaus gehen. Aber es ist schon extrem und im Verhältnis sehr unbekannt.
Und jetzt hast du vorher gesagt, ja, als er dir die Geschichte erzählt hat, hast du im ersten Moment gedacht, das kann ja gar nicht sein. Also kannst du uns die Geschichte mal so in groben Zügen weitergeben?
Ja, so ganz einfach gesagt ist es, seine Freundin im 9. Schwangerschaftsmonat ausgezogen, weg von ihm gegangen und hat ihm nachher seither probiert, das Kind vorenthalten. Und recht erfolgreich, dann habe ich mir gedacht, ja, also 2020, das ist doch nicht einfach so möglich. Was hätte der Mann gemacht? Oder schon ein Grund für eine kleine lange Zeit, durch die ich recherchiere, dass ich die Männer auch besser kennenlernen. Und nicht einfach nur schnell eine Scheiß-Inti machst und der kann ja schnell noch eine kleine Maske aufsetzen. Und da kenne ich jetzt auch schon das Zeitchen, einen Strafregisterauszug von ihm verlangt, wirklich auf den Zahn gefühlt und auch die Urteile angeschaut und dachte, ja, irgendwo muss doch etwas sein, dass der sein Kind nicht wie nichts Finger normal kann sehen. Aber Nein, das ist einfach ein Mann, wie sich hat herausgestellt und dass das offensichtlich kann vorkommen kann, wenn es für einen Mann dumm läuft.
Von meiner Warte aus, oder, wo eigentlich wie wahrscheinlich da an das Herren ist, würde ich jetzt denken, ja, okay, da haben zwei Leute ein Kind miteinander. Da gehe ich jetzt davon aus, dass man die Kinderbetreuung wahrscheinlich einfach 50-50 würde aufteilen.
Ja, das hätte ich eigentlich genau gleich gedacht. Und nachher, wenn es dann nicht so ist, was spricht denn dagegen? Oder besonders in dem Fall, wenn es in Schwangerschaft noch ist. Oder kannst du dann argumentieren, wenn es zu Trennungen kommt, dass wenn jetzt der Mann 10 Jahre lang einfach 100% geschafft hat und nicht richtig ist rumgesehen, dass du nachher nicht kannst sagen, wir machen jetzt einfach auf einmal 50-50, das leuchtet noch ein, aber das ist ja das Kind, das beide haben wollen und der Mann auch. Und 50-50 wäre eigentlich auch sein Wunsch gewesen. Aber es war nachher so gewesen, dass er, wenn ich es richtig im Kopf habe, am Anfang alle 2 Wochen 3 Stunden. Und einfach, andere haben nachher auch gedacht, nein, das kann nicht sein. Dann haben das ein paar Mal erzählt und weiter recherchiert. Dann denkst du, ja, fragt jeder, was hat der gemacht? Was ist denn los? Und wieso? Und nachher findest du keine plausible Antwort richtig darauf, außer dass nachher mit dem Stillen, mit dem Vertrauensverhältnis argumentiert wird. Aber eigentlich so weiche Faktoren. Und der hat sich nachher müssen, ja, wirklich erkämpfen, dass er vielleicht nachher das Kind alle Woche 4 Stunden hat können sehen. Zum Teil noch als begleiteter Besuch unter Aufsicht von seiner Ex-Freundin. Eigentlich auch noch eine spezielle Situation mit der Person, die du verstritten hast, die schaut nachher, wie du das Kind in einem begleiteten Besuch darfst sehen. Und ja, es ist ein riesiges Fragezeichen, wo mir auch wirklich sagt, schau, wenn das Kind noch nicht auf der Welt ist, würde man sagen, da können wir jetzt gleich berechtigt aufteilen, es hat noch keinen Ausschuss. Aber das ist effektiv nicht der Fall. In dem Beispiel ganz konkret.
Ja, genau. Und jetzt könnte man eigentlich sagen, ja, das ist jetzt ein trauriger Einzelfall. Oder eben, man hat irgendwie im Kopf sofort so die Reaktion, ja, was hat denn der gemacht?
Ja.
Oder?
Leider, oder? Also, was hat denn der gemacht? Oder das Gleiche gibt Männer aus, wie das dir geht. Oder ja, die Männer dort auch getroffen über längere Zeit. Und dann irgendein ist, oder immer wieder, und dann zum Glück immer wie weniger fragst du, ja, aber hätte sich auch nicht können wehren. Hätte auch wirklich auch nichts gemacht. Das ist noch so ein Kasten und könnte ja eigentlich echt voll die falschen Fragen, wenn du dir nachher überlegst. Aber es ist so ein gewisser Reflex, je länger im Thema drin bist oder wenn du mit so etwas zu tun hast.
Quasi die Schuld dann eben einem Opfer geben, oder in dem Moment. Und jetzt hast du aber die Geschichte erzählt und eben, man könnte jetzt sagen, ja, das ist jetzt ein Einzelfall und das ist jetzt halt so, aber ist es ja offensichtlich nicht. Also wie du jetzt gemerkt hast über die letzten 2 Jahre. Das ist jetzt leider nicht nur so, dass jetzt für die einzelne Person besonders blöd gelaufen ist.
Ja, das ist ein bisschen oder effektiv so. Aber sie immer so, wenn du so willst, weiche Faktor. Also wenn du das Band durchgehst und ich habe wirklich eine breite Palette an Interviewpartnern. Oder irgendwie sei es EKS, Cash, Anwälte.
Was ist EKS?
Eltern- und Kinderschutz. Das ist so, zumindest in Bern ist das der Cash angegliedert. Und es kommt einfach immer wieder durch, ja, die Männer, wenn es zum Teil so ein bisschen hart auf hart geht, die kämpfen mit grösseren Vorurteilen, dass sie ihre Kinder nachher können sehen. Also es ist wirklich im System innen ist es ein Problem. Ich muss auch sagen, für das Kleid zu relativieren, es macht es nicht schöner, aber die hochstrittigen Scheidungen sind ja zum Glück nicht an der Tagesordnung, aber es sind immer noch genug. Also eigentlich jedes Kind, das unter so etwas muss leiden, oder jeder Mann, jede Frau, ist ja eigentlich zu viel. Aber es ist so, für es zusammenzufassen, das System ist schon voreingenommen und da schauen die Männer schon noch ihre Tendenz ein.
Wenn du sagst, das System ist voreingenommen, in dem Sinn, dass es einem Mann und einem Vater in dem Sinn eine ganz spezielle Rolle zuschreibt.
Ja, also wenn man es runterbrechen natürlich, es wird nicht der ganzen Thematik gerecht, aber was so am Schluss auskommt, ist ja, Richter haben einen Spielraum, einen gesetzlichen. Mhm. Also wenn Gesetz, und das sind sie eigentlich zu einem grossen Teil gleichberechtigt sind, dann hat der Richter immer noch die Möglichkeit, das so oder so zu sehen. Also du gehst mit dem genau gleichen Fall vielleicht in die Stadt Bern vor Gericht und nachher gehst du zu Uri oder wo auch immer oder schon zu Solothurn, da kommen zwei verschiedene Sachen dabei raus. Und das ist ja schon eigentlich so für die Rechtssicherheit oder für das Gefühl, oder würdest du denken, ja, Gleichberechtigung ist Gleichberechtigung, egal wo ich jetzt eigentlich bin. Das ist eben effektiv nicht der Fall, weil das Richter können persönlich interpretieren und die Anwälte, die reinspielen und bla bla bla, sodass am Schluss eigentlich die persönliche Prägung halt schon noch ein grosser Grund kann sein für ein Urteil. Und das ist in der Gesellschaft halt schon noch weiter verbreitet, wie Trauen zu funktionieren haben. Oder auch statistisch ist ja das immer noch so, dass die Frauen halt hauptsächlich noch zu den Kindern schauen.
Aber das heißt du eigentlich, dass es eigentlich auch die Sozialisierung ist vom Richter, wo nachher etwas damit zu tun hat, also von der Richterin, wo nachher entscheidet, eben quasi das Kind gehört zur Mutter.
In Tendenz, ja, es ist nicht der einzige Faktor, aber es ist schon so, dass man es auf das kann zurückführen kann. Also kann schon ein bisschen mehr hoffen oder zufrieden sein, wenn eine Richterin vor dir hast, wenn du geschieden wirst. Weil du kannst schon mal davon ausgehen, die hat ein Verständnis von Emanzipation und die hat wahrscheinlich einen Mann, der, wenn sie Kinder zu den Kindern schaut, hätte sie die Karriere vielleicht nicht so machen können. Aber wenn nachher, wo das nicht jedem Unrecht tut, so pauschal ist es ja schon nicht, aber wenn du bei einem älteren Richter bist, der vielleicht die Frau daheim gekocht hat und zu den Kindern geschaut hat und er darum hat eine Karriere machen können, dass der nachher, wenn in dieser Zeit muss entscheiden muss, wo ihm zur Verfügung steht, nachher er das Gefühl hat, ja, der Mann soll jetzt das Geld bringen und die Frau schaut zu den Kindern. Das ist so, ja.
Hast du auch eine Geschichte miterlebt jetzt, oder mal ein Interview geführt, eben, wo du mir jetzt erzählen kannst, wie das genau abgelaufen ist? Also weißt du, wie jemand durch das durchgegangen ist und wie man dann da auch kämpft oder mit welchen Argumenten, dass man da eben in dem Moment hertritt oder dass die Anwälte, welche Argumente die Anwälte dann auch bringen?
Ja, das ist sehr individuell. Ja, dann ist schon ein paar Geschichten. Also der eine, der mir erzählt hat, dort war das Kind schon auf der Welt gewesen und die haben eigentlich beide gleich viel gearbeitet. Das konnte ich nachschauen und das Kind ist fremdbetreut worden und haben eigentlich auch im Sinn gehabt, sie möchten 50-50 schauen, aber dann ist es relativ gleich vor Gericht gegangen und dann hat er als Mann mit seiner Anwältin gerne die geteilte Obhut gehabt, oder dass beide verantwortlich sind und es quasi zwei daheim gibt. Nachher sie ihre Pause, das ist jetzt in dem Fall eine Richterin, ist zu ihm gegangen und hat gesagt, ja, sie könnte es nicht geben, teilte Obhut, das Moderne in dem Zusammenhang. Und nachher, was sich immer wieder herausgestellt hat bei ihm, wird so der Druck aufgebaut, wie real das da ist, der ist ja sicher zu einem Teil auch gefühlt. Es kann ja auch noch schlimmer kommen. Und nachher wird ja halt irgendwann mal umschrieben, ja, du kannst im Fall das Kind noch nur alle zwei Wochen am Wochenende sehen. Oder es könnte noch schlimmer kommen, wenn ihr euch verstreitet und so. Und nachher durch die Männer, die ich jetzt begleitet habe, zu einem Teil halt einwilligen, es ist besser als nichts. Ja, also das Kind auch hochsprachlos.
Nein, weißt du,
schnell einen zum vorderen Thema, es kommt mir noch in den Sinn, ja. Wo mir eine Anwältin erzählt hat, ja, sie sind auch so kürzlich bei einem älteren Richter gewesen. Weißt du, dann gibt es so die Berechnungsgrundlagen, wo du schaust, wie viel Aliment müssen bezahlt werden. Und je nach Teilter, Obhut und Stellenprozent und bla bla bla, der Führer ist die Tabelle. Ändert ist nur etwas, ändert das, was am Schluss dabei rauskommt. Und dann hat er gesagt, ja, yeah, die neuen Tabellen, so, er macht das immer noch ein bisschen nach Gefühl und na, das interessiert ihn nicht. Und dann tut nachher ein Urteil, so plus minus beim Unterhalt, nach Gefühl und wie man es gängig gemacht hat, tut er das fällen. Nicht einmal die Tabellen die neuesten kennen oder ausfüllen. Und da, ich meine, das findet ja eine Anwältin nicht einfach so. Wenn die dort gehockt vor Gericht und das mitbekommen, dann hockst du nachher auch denkst, ja, das ist doch nicht möglich.
Ja, nein, das, was mich so wahnsinnig erstaunt, aber das ist jetzt eigentlich mal abgesehen von all dem, ist, dass man sich mal so gern gehabt hat, dass man zusammen hat ein Kind gemacht und dass man dann einen Partner, ohne dass es jetzt irgendwie einen Grund gibt zur Angst, weißt, oder irgendwie, dass man das Gefühl hat, dem Kind passiert etwas, dem Partner das nachher wird vorenthalten. Ich glaube, da bei diesem Punkt bin ich irgendwie schon sprachlos, weil das schadet ja dann eigentlich primär dem Kind.
Ja, das ist eins zu eins so, nur funktioniert nachher der Mensch in Stress und die Trennungen, die natürlich höchst stressig ist und sehr an die Substanz geht, halt nicht so vernünftig, wie man sich das würde wünschen. Man merkt nachher auch, es hängt natürlich an den Kindern, hängt halt einfach auch das Geld. Das ist noch ein bisschen der Seich, oder? Quasi das, was du zum Kind schaust, das ist Geld wert, wenn nachher wird streitet oder bei einer Scheidung. Das heisst, wenn wir jetzt vom Mann ausgehen, was bricht, wenn der sagt, ja, ich möchte jetzt im Fall diesen Tag schauen, einen Tag mehr schauen, gibt der Frau weniger Geld. Und nachher, wenn die Existenzängste kommen, dann ist nachher der Griff, dass die halt das Kind indirekt als Waffe ausgedreht wird oder eingesetzt wird und dass man das dem Mann nachher ein bisschen vorenthalten, ja, vielleicht ist der halt nicht mehr so weit weg in euren Fällen.
Wie hast du das Gefühl, wenn du sagst, eben die Leute aus der Scheidungsindustrie? Vielleicht noch eine schnelle Zwischenfrage, wieso nennst du das eine Industrie? Also wieso dieser Begriff?
Ja, das ist ein Begriff, wo ein Mann oder nachher mit der Zeit eigentlich alle gebraucht haben, weil du kommst so in eine Mülle rein, wo du dich nicht kannst entziehen und da wird dann nachher noch Geld damit gemacht, sei es von Anwaltsseite oder auch sonst. Ja, eigentlich habe ich immer gedacht, weißt, für das Streiten, so nach dem alten Spruch, braucht es zwei. Das, nach dieser Zeit, das glaube ich nicht mehr. Und das hat so ganz viel bestätigt, wenn du streiten willst, oder das heisst, wenn einfach jemand streiten will, sei es der Mann oder die Frau, du bringst die Person vor Gericht, oder? Das ist, der andere kann noch so nett sein zu dir, aber du wirst in die Mülle reingezogen, wenn einfach jemand streiten will. Du kannst dich dem nicht entziehen, wenn du geheiratet bist, musst du das nachher gerichtlich beglaubigen. Und das macht es zum Teil zur Industrie. Und es ist ja so, wenn ein Anwalt über eine gewisse Zeit das Geld verdient mit Streit, ist sein Beruf, oder? Der schnell herhockt und okay, ihr seid euch einig, tschüss, dann bringt ihr vielleicht mehr Kundschaft hören, aber es gibt ja Geld über eine gewisse Zeitdauer. Und, oder? Da kann ich vielleicht noch schnell anfügen, oder schnurre ich zu viel, André?
Nein, super, du sollst ja schnurren, um das geht es ja hier.
Nein, so ein Film, den ich jetzt habe, mitbekommen, manchmal sprudelt es ein bisschen. Ja, es gibt so Collaborative Divorce. Das ist, glaube ich, in Amerika ist das aufgekommen, dass wenn du einen Anwalt holst, also beide Seiten holen einen Anwalt, und in dem Moment, wo es vor Gericht geht, darfst du aus dem Anwalt nicht mehr mitmachen. Das heisst, du bist interessiert, du kannst es vorher lösen und weisst, wenn wir vor Gericht gehen, kann ich nicht mehr weiter Geld verdienen. Oder vielleicht dem entgegenzuwirken. Aber es ist halt schon eine Industrie und ein Anwalt, hat mir erst mal gesagt, ja, wir sehen auch, es gäbe mehr strittige Scheidungen dort, wo es viel Anwälte hat, wo die halt ihr Geld damit verdienen wollen. Und dann kommt, oder wenn dann nachher leer ist, dann kommt nachher irgendwann ein Cash mit Spiel im dümmsten Fall, vielleicht spielt noch Polizei eine Rolle mit einer Anzeige. Und dann bist du in dieser, wie sie es eben sagen, Industrie drinnen.
Ab welchem Zeitpunkt kommt die Casp ins Spiel? Oder was sind da die Faktoren? Also weißt, geht das schneller, als man würde denken?
Ja, Das ist jetzt noch schwierig. Also ich habe schon das Gefühl, manchmal geht es nachher schneller, als man sich das vorstellt. Also beim einen Mal hat nachher die Frau einfach mal eine Gefährdungsmeldung gemacht. Und nachher ist kein Cash da, oder? Die muss dann nachher nachgehen.
Ja.
Und ja, das passiert schon einfach so. Also das ist ja zum Glück nicht der Regelfall, aber das geht nachher schon schnell. Und dann ist natürlich in den meisten Fällen ist nachher nicht mehr lustig, oder? Da fühlt sich der andere dann auch angegriffen, oder es gibt auch das Eheschutzverfahren, das man einleiten kann, einfach quasi für den Zustand der Ehe, auch wenn der Trend ist, noch einzufordern, dass der aufrechterhalten wird. Und das führt nachher auch ganz schnell dazu, dass man nicht mehr so gut aufeinander sprechen ist, weil von dann an ist es dann wie offiziell am Laufen, auch gerichtlich.
Mhm. Du hast vorher eine Anwältin erwähnt, die du mit ihr geredet hast. Weißt, wie geht eine Anwältin oder ein Anwalt jetzt also etwas her, wenn jetzt das erste Mal jemand zu ihr kommt und sagt, ja, eben, wir wollen uns scheiden oder wir müssen uns scheiden oder mein Partner oder meine Partnerin will uns scheiden, wenn Kinder im Spiel sind. Was ist dort so? Was ist der erste Instinkt von ihr?
Ja, genau. Schon schwierig zu sagen. Oder das ist doch ein daily Business. Oder? Du, was sie auch sagen, ist, Scheidungen, die kommen einfach so, oder? Und die musst du nicht tun. Und es gibt so viel. Da wirst du automatisch in deiner Karriere, wenn du Anwältin oder Anwalt bist, hast du mit Scheidungen zu tun. Das ist ja auch sehr individuell. Für die ist das zum Teil halt auch ein bisschen Routine, ja, komm, wir schauen, wie ist es gesehen, du hast mal alle Finanzen offenlegen, wie viel hast du geschaut, und nachher wird ein bisschen gerechnet. Und, ja, so wie ich mir jetzt sehe, vorstelle, oder die anderen, die probieren natürlich schon ein bisschen Feinfühlung auf die Leute einzugehen, aber, die sehen das natürlich ein bisschen, und ist ja auch gut, ein bisschen distanzierter. Was natürlich nachher für die, die dort hergehen, für die geht es ums Leben, oder für die geht es zum Teil, sehe ich mein Kind oder nicht. Auch das Stressigste, was dir als Papa oder als Mami kann passieren kann. Und nachher gehen die schon darauf ein, aber sie haben natürlich einen anderen Background und eine andere Routine in dem Sinne.
Du hast mir aber auch im Vorfeld, dass es vor allem ein weibliches Helfersystem gäbe. Ist das weibliche Helfersystem, sind das jetzt die Leute, die helfen können, so eine Scheidung oder eine Trennung friedlich durchzuführen? Oder ist mit dem gemeint, ein Helfersystem, wenn man selber Probleme hat oder eine Familie ein Problem hat? Was ist da genau gemeint damit?
Das ist eigentlich ein bisschen so gesamtgesellschaftlich zu verstehen, dass in den sozialen Berufen oder in den Pflegeberufen wissen wir, sind vor allem Frauen. Und wenn du nachher beim EQS bist oder CESP oder bei diesen Behörden häusliche Gewalt, ist ein Grossteil ist weiblich. Mhm. Das sind Frauen, die du hier nachher, wenn du am Mann bist, quasi vorsprichst oder deine Anliegen bringst. Vielleicht der, den ich am Anfang erwähnt habe, die Frau in Schwangerschaft davon ist, er ist zur CESP gegangen, zu einer Frau. Im konkreten Fall hat Hilfe gesucht und das hat sich komplett gegen ihn gedreht. Er geht schwer davon aus, ja, das ist eine Frau, die tendenziell Frauenanliegen sonst zu hören überkommt und vielleicht auf Männer, ist jetzt auch sehr plakativ gesagt, auf Männer nicht gleich gut zu sprechen ist. Aber weißt du, das ist mir durch den Kopf gegangen, wenn man davon ausgeht, dass, und das ist auch das Problem, dass Frauen zum Teil nicht gleich gut Karriere machen können in Firmen. Wenn man sagt, schau, das ist vor allem ein männliches Gremium und die stoßen an eine gläserne Decke und das sind vielleicht nachher vier Männer, die entscheiden, kommt jetzt die Frau rauf oder nicht. Und sie kann nicht richtig begründen, ja, ich habe das Gefühl, sie Männer und ich als Frau bin benachteiligt, oder ich will, dass sie harte Fakten in den seltensten Fällen belegen können. Und einem Mann, der nachher vielleicht beim EKS oder bei CESP oder so landet, im Schnitt, triffst du nachher halt vor allem auch auf eine Frau, die ja eigentlich, wenn man gleichberechtigt denkt, nachher auch müsste sagen, ja, ist das allenfalls auch ein Problem als Fragezeichen? Nicht im Einzelfall, aber vielleicht in der gesamten Gesellschaft. Ich muss auch sagen, mit denen, die ich geredet habe, von KESB und vom EKS, das waren ja Frauen, super sympathisch, und denen würde ich nur bösen Willen unterstellen. Aber vielleicht als Gesamt in der Gesellschaft ist es vielleicht schon relevant, ob du mehr mit Männern zu tun hast oder mehr mit Frauen. Wenn man auf der einen Seite sagt, es spielt eine Rolle im Beruf für Frauen, dann spielt es auch eine Rolle für einen Mann, der vor allem bei Sozialarbeiterinnen nachher beurteilt wird.
Genau, also ich denke, das ist ja klar, dass wir das auf beide Seiten nicht verallgemeinern können. Es gibt ganz klar auch Männergremien und Firmenchefs, die Frauen aufziehen und Frauen fördern. Und es gibt eben auch die es nicht machen. Und von dem her, ich finde, der Vergleich macht absolut Sinn. Du hast, im Vorfeld hast du mir noch ein Paper geschickt gehabt, wo du schaffst an einem Film im Moment über die Thematik, und du schaffst auch an einem Podcast. Und dort hast du mir etwas geschickt gehabt, das ist mir sehr, hat mir sehr eingeleuchtet in diesem Zusammenhang. Du hast eigentlich geschrieben gehabt, Lohnungleichheit trifft vor allem Frauen, Scheidung trifft vor allem Männer. Und da geht es nicht darum, zum Leid mit Leid zu vergleichen, sondern es geht eben um Gleichberechtigung.
Ja, mir kommt ganz schnell, zum Glück bei dir nicht, aber mir kommt ganz schnell, oder wird in der Ecke gestellt, okay, du sagst etwas, wo Männer benachteiligt sind, impliziert das, hast du etwas gegen Frauen? Oder wir Frauen sind ja auch benachteiligt. Oder dass man Sachen kann ansprechen kann, die eben gleichberechtigt sind und nicht das eine Leid durch das andere absprechen. Und das ist so, dass Lohnungleichheit, das trifft Frauen, mehr. Also mir leuchtet es auch nicht ein. Es ist wieder auch eine Riesendiskussion, wieso Pflegeberufe nicht besser sollten zahlt sein. Und sie sind, glaube ich, jetzt so dran, Studien zu machen, ob jetzt zu oder gesagt, zuerst ist es, oder ist es weniger zahlt, weil es Frauenberufe sind, oder was ist der Ursprung? Aber das richtig Spannende daran finde ich eigentlich, wenn alle für Lohngleichheit würden einstehen, besonders so die Männer, würde es im Fall bei Scheidungen in Tendenz auch wieder den Männern zugute kommen. Also Lohngleichheit für Gleichberechtigung für Männer bei Scheidungen, das ist, so wie ich das herausrecherchiert habe, das wäre sehr wünschenswert.
Kannst du schnell den Gedankengang schnell ausführen?
Ja, es ist ja ganz simpel gesprochen, und das, also ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Umfeld. In meinem Umfeld, wenn das erste Kind auf die Welt kommt, ist extrem schnell die Diskussion, wie kommen wir auch finanziell durch, wer hat den tiefen Lohn, wer kann eher reduzieren und wer sollte bleiben, für das um die Familie durchbringen. Und wenn die Frau natürlich in, ich weiß auch nicht, wie viel Prozent von der Frau, also einfach in Mehrheit weniger verdient, dann ist das mal ein Faktor, dass du sagst, ja, okay, der reduziert halt die Frau in Tendenz. Und das wirkt sich natürlich brutal aus, nachher später bei einer Scheidung. Oder die Frau geht zurück auf 60, 50, 40%, der Mann bleibt auf 100. Das pendelt sich so ein, dann kommt die Scheidung. Dann kann der Mann nachher nicht sagen, ja, ich hätte gern, ja, eigentlich von Anfang an, wir haben nicht können uns das gleichberechtigt aufteilen wegen Geld. Das ist dann schwierig. Darum Lohngleichheit würde ganz viel helfen, Gleichberechtigung auch in Kindererziehung.
Gut, die Lohngleichheit würde es auch nicht mal lösen, das Problem, weil ich denke, da sind wir auch wieder bei einem gesellschaftlichen und einem strukturellen Problem. Also ganz viele Männer haben ja zum Teil auch nicht die Möglichkeit, zu reduzieren. Da kann man jetzt argumentieren, ja, dann musst du es halt durchboxen, dann musst du halt durchsetzen. Die Argumentation oder das Streitgespräch habe ich in meiner eigenen Beziehung sehr oft geführt. Aber oft ist es ja auch so, dass man zum Beispiel in gewissen Branchen oder so, also das wird wirklich einfach nicht akzeptiert. Oder die Männer werden dann sogar ausgelacht, nicht mehr ernst genommen. Quasi, wenn ein Mann nur noch 80% arbeitet, weil er mehr oder 60% sogar, Gottes Willen, weil er mehr mit seiner Familie Zeit verbringen und auch Vater, der Vaterberuf ausüben will, die werden zum Teil, ja, werden nicht mehr ernst genommen. Dann kommen Sprüche wie, ja, du Schöckler und hast keine Lust mehr zum Karriere machen. Also das habe ich alles gehört.
Ja, das ist so. Das ist wirklich ein Problem. Und mir kommt immer darauf, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, oder? Was sich nachher dort bei Scheidung und Trennungen wie kumulieren. Das mit der, es hat ja mal Initiativen gehabt, man probiert der Teilzeitmann, oder? Dass man gleich Männer motivieren kann.
Ja.
Und nachher fragt man sich auch, ja, ist es Bedürfnis, oder nicht, wenn man nachher wieder geht, schauen, wie die Rollenverteilungen zum Teil halt auch wieder klassischer gewünscht werden, zum Teil auch von den Frauen. Aber die Rahmenbedingungen müssen wir ja schon irgendwie probieren, als Gesellschaft schaffen. Dass eben eine Frau kann weiterarbeiten zu einem anständigen Lohn und ein Mann könnte reduzieren. Und ich glaube, wir zwei, oder auch ganz viele auch in unserem Umfeld, die sind ja tendenziell schon noch ein bisschen privilegiert und die ganzen, wie soll ich sagen, anderen Arbeiter, wenn denen nachher gehst und sagst, ja, als Mann kannst du doch reduzieren, dann sagst du, hey, ich bringe, es ist nicht nur der gesellschaftliche Druck, ich bringe nachher die Familie nicht durch. Und das sind schon viele Faktoren, die zusammenspielen, wo man aber, finde ich, als Gesellschaft schon leider den Finger in beide Seiten sollte darauf haben, was, dass es da liegt.
Ja, genau. Aber da sind wir eigentlich ziemlich genau schon drin, was so das Rollenbild und eigentlich auch die Erwartung am Mann angeht. Und die ist ja in der Schweiz schon noch sehr, es ist schon noch sehr ein klassisches Bild, oder, vom Mann, das man hat.
Also ja, Schweiz hat ja ein Entwicklungsland familienpolitisch. Und das ist effektiv so. Also ja, mit einem Sozialarbeiter, mit einem, der ein Pionier in Männerarbeit ist, glaube ich, das erste Männerbüro in Zürich aufgetan hat, der macht heute noch so kleine Workshops an Schulen. Und so das Männerbild, das nachher noch die männlichen Jugendlichen haben, ist schon noch James Bond, oder? Und der Macher, oder? Er sieht dann nachher mit Fotos, die er zeigt, von einem gut durchtrainierten Balletttänzer. Und nachher kommt es regelmässig vor, dass das ein Giel oder ein junger Mann nicht anlängen will, weil das sei dann noch schwul und das Problem. Dann habe ich mich gefragt, ja, ist das vor 10, 20 Jahren, wo schon länger dabei ist? Und das ist letztes Jahr, das ist nicht irgendwie eine graue Stellzeit. Und das ist schon. Ja, das ist schon krass, wenn man sehr gehört, finde ich, wie antiquiert das Bild ist vom Mann.
Ich habe noch ein Interview gelesen, weil du hast glaub, mit dir auch geredet, mit der Andrea Mayhofer. Sie leitet Gender Studies an der Uni Basel. Und sie hat gesagt, dass ganz viele Männer eigentlich aufwachsen mit so einem Ziel von was ich denn mal mache, das bin ich denn. Also quasi mein Beruf als Identität. Und das eigentlich von klein auf so ein bisschen, wie fast wie ein bisschen geplant wird. Also eben, wenn ich dann gross bin, dann bin ich der Lokführer. Und bei den Frauen sind es im Gegenteil mehr so, dass irgendwie wie alle die Faktoren geplant werden, also beziehungsweise wenn ich dann gross bin, dann habe ich dann mal Familie und dann bin ich dann noch Lokführerin.
Ja, genau, mit dir habe ich auch ein Interview gemacht. Sie ist jetzt emeritierte Professorin und da fragst du nachher nach der ganzen Welt, oder? Ist es Natur oder ist es Sozialisierung, was ausmacht? Sie hat mir gesagt, dass eben so ein Bild, was man dem auch will, dass es eigentlich schon in der Schwangerschaft ja transportiert wird, oder? Wenn du weisst, du bekommst ein Giel, dass du vielleicht schon ganz unbewusst gewisse Tendenzen vermitteln, die dementsprechend verhaltest, ohne dass du das merkst. Und dass das nachher schon extrem früh greifen, geschlechtermässig. Aber es gibt auch andere Theorien, das sagst, oder, wenn ein Mädchen auf die Welt kommt und oder jetzt deine Töchter zum Beispiel, die sagen, ah, du bist Mutter. Das bist einfach mal per se, weil du die bist, die schwanger ist und das Kind auf die Welt gebracht hast, dass du sagst, ah, klar, oder, ich habe meine Rolle. Und wenn ein Giel kommt, ja, der Vater kann sich noch anders, wahrscheinlich noch freier, nicht im, nur im positiven Sinn gemeint, einrichten. Aber wir sind noch so, dass die Frauen noch Kinder bekommen und das ist natürlich einfach für das Kind. Ah, ja, Frau, Mami gleich Kinder bekommen und ich bin auch ein Mädchen. Okay, ideal auch mal Familie.
Ja, aber also geil, ich will das so überhaupt nicht irgendwie negativ färben oder so. Also ich meine, ich finde, Mutter ist für mich die schönste Aufgabe, die ich bis jetzt hatte in meinem Leben. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du von dir als Vater, du hast selber auch drei Kinder, das Gleiche würdest du sagen?
Also ja, primär, wenn ich mich über etwas definiere, oder wenn ich frage, was du bist, oder in erster Linie bin ich eigentlich Vater und nicht der Beruf, auch von der Zeit her. Oder vom emotionalen Invest. Das kommt an erster Stelle. Ich kann es schon nachvollziehen, dass Leute auch gerne arbeiten und dass es wichtig ist, oder? Und Identifikation, aber an erster Stelle sind schon die Kinder.
Aber ich frage eigentlich mehr, jetzt, wenn man eben von dem ausgeht, dass eben sehr schnell über die Sozialisierung und eben das Rollenbild eigentlich vom Ernährer, oder? Gerät. Und ich finde es eigentlich schon noch krass, also es ist ja ein riesen Dilemma. Also dann wirst du als Mann unter Umständen stellst du dich auf das ein. Also eben, ich fühle mich verantwortlich für meine Familie, muss meine Familie ernähren. Eben das Geld heimbringen oder einen grossen Teil vom Geld heimbringen, so wie du vorher gesagt hast, ganz viele Frauen reduzieren. Ich mache immer so ein bisschen den Witz, 40-60% sind auch sozial akzeptiert. Wenn du drüber bist, bist du eine Rabenmutter. Wenn du drunter bist du ein Hausmütterli. Ich finde beides... Jenseits, soll jeder machen, wenn er bis für ihn stimmt. Und dann kommt eine Scheidung, kommt eine Trennung und dann geht es darum, wo können die Kinder sein und plötzlich wird das, was geleistet ist worden oder was man eigentlich in die Familie hat reingebracht, gegen einen verwendet.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also für ganz am Anfang anzufangen, Teil wählen ja das nicht ganz freiwillig, oder? Dass sie der Ernährer sind und dass die finanzielle Last drin ist. Und dann ist auch das, wo man die, also nicht nur die Anwälte, die haben verschiedene verzählt. Oder vielleicht bist du als Vater 100% am Arbeiten, du schaust, vielleicht gibt es ein Haus und geht es der Familie gut und nimmst das alles in Kauf. Und siehst die Kinder vor allem, wenn zur Randzeit und am Wochenende. Und dann kommt eben die Scheidung und dann sind zum Teil die Randzeiten komplett weg. Du musst vielleicht noch mehr bügeln, aber du hast nachher nicht mehr davon. Oder? Im Haus ist dann vielleicht auch die Frau. Und das, was du alles vorher hast, können schönreden, wenn du so willst. Okay, mach es für die Familie, sie haben das schönste Heim, ich bin auch noch willkommen. Oder? Ich habe noch meine eigenen vier Wände sein und ich sehe die Kinder auch noch zur Randzeiten. Und am Wochenende sicher immer. Und nachher fällt das alles weg. Und du hast bügelt für nichts, jetzt musst du weiter bügeln, für das die Kinder nicht siehst und nicht mehr im eigenen Haus hockst. Das ist ganz bitter dort zu sein. Wie mir verschiedene erzählt haben, ganz viele Männer böse auf die Welt kommen, dass das nachher ihre Realität ist.
Wenn du sagst, böse auf die Welt kommen, gibt es denn etwas, was man machen kann als Paar, damit man nicht in diese Situation hineinkommt? Gibt es etwas, was, ich sage jetzt nicht unbedingt, was Väter machen können, um das vorbeugen, wo ich denke, in dem Moment, wo es gut geht, kann man sich das etwas ja gar nicht vorstellen. Also ich könnte mir das jetzt gar nicht vorstellen, was aber nicht heisst, dass es nicht gleich passieren kann, ist ja klar. Aber Wie kann man dem vorbeugen? Kann man da irgendwelche Abmachungen treffen? Was ist mit dem Zettel, den ich unterschrieben habe, oder den wir haben unterschrieben, bevor wir Kinder haben bekommen, wo wir ja die Sorge errechnet haben, wir ja das müssen ankreuzeln beim Sozialamt. Das haben wir doch müssen herschreiben, 50-50. Oder ist das nur, weil wir nicht verheiratet sind?
Ja, also wenn du verheiratet bist, das automatisch das gemeinsame Sorgerecht sind ein paar Jahre. Aber so mit schwüchtigen Füchsen, oder? Wenn du trennst, kannst du einen ersten Schritt, wenn du noch nicht vor Gericht bist, kannst du eine Trennungsvereinbarung unterzeichnen, wie man es tut, regeln unter sich, bevor nachher das gerichtlich in einer Scheidungskonvention festgehalten wird. Noch das, was du dort drin schreibst, das kann vor Gericht genau nichts wert haben. Und nachher wird es nochmal neu verhandelt oder über den Haufen geworfen. Also ich denke, es gibt... Ja, ist noch schwierig. Also die beste Prävention ist, man muss schauen, dass man als Vater rum ist. Von Anfang an. Und da ist natürlich die ältere Zeit ein riesiges Thema. Lohngleichheit, einfach, dass du von der ersten Minute da bist und nicht, das ist jetzt so negativ formuliert, ich meine es nicht so, nicht einfach der Frau das Feld überlässt, sondern Tag 1 hilfst wirklich. Also, wenn die ein halbes Jahr schon rum, oder, tut immer still und die ganze Zeit zum Kind schaut und du willst dann nachher den Anschluss noch finden, schon dann kann es schwierig sein. Aber du solltest zumindest gesellschaftlich wäre es schön, wenn man die Möglichkeit hat, dass jeder Vater, der das will, am Anfang könnte rum sein und das beibehalten, das wäre die beste Prävention. Und für alle Fälle, wo das nicht geht, weil die Gesellschaft halt einfach nicht so weit ist, wir müssten, wie man es bei anderen Problemen und Alkohol und Krankheiten tut, aufklären, müssen wir sagen, hey, look, wenn ihr das Modell so wählt, das hat böse Konsequenzen später. Aufklärungsarbeit, auf was sich die Leute, oder? Du kennst ja das so, oder? Die machen sich die wenigsten wahrscheinlich, wir sind zusammen, schön, wenn wir noch heiraten oder nicht, es kommen noch hin. Da redest du wahrscheinlich nicht als erstes, wenn wir uns den Saurus geben. Wie machen wir es denn?
Nein, natürlich nicht. Die Scheidungsrate ist, glaube ich, bei 38% momentan. Also ist ja schon noch verrückt,
ja,
oder?
Ja, also der eine sagt, du würdest irgendwie eine Aktie nehmen, die du weißt, zu 50% schiffen die ab und du schaust nicht, was passiert. Also der eine Anwalt, ich meine, es ist pointiert gesagt, aber es ist ja so, die Aktien schiffen zu 50% ab. Und wir reden jetzt ja nur von Scheidungen, dann gibt es noch Haufen Trennungen, die sind statistisch nicht gleich erhoben. Also es ist eigentlich ein Schwachsinn, muss man sagen, wenn du nicht drum tust, dass das für Auswirkungen kann haben. Als Mann oder als Frau, wenn du überlegst, ja, ich arbeite 100% und die Frau reduziert. Aber die Frau muss sich überlegen, die Altersvorsorge zum Beispiel. Und.
Genau, deswegen war mein nächster Input. Also es ist eigentlich für beide nicht unbedingt optimal, oder in dem Moment. Außer das funktioniert. Dann geht's auf. Bis ans Lebensende, oder? Dann.
Ja, außer die nachher sagen, der alte Mann, das wäre schön, hätte ich mein Kind gleich mehr gesehen, gell? Der Bumerang ist ja zum Teil auch, ist nicht schön, wie jetzt auch, wenn sie auf einen Schwiegersohn schauen, so sagen, ist schon schön, kann der jetzt rum sein beim Kind, oder? Ich habe das nicht können und habe vielleicht auch ein paar Sachen verpasst. Aber ja, es ist beide Bereiche, meine Einstellung ist, im Endeffekt, wenn es das Kind entzieht, habe ich das Gefühl, dass der härter Schmerz, weder wenn es Finanzen sind. Für mein Empfinden. Also ich komme nicht finanziell runter durch, weder dass ich die Kinder nicht würde haben.
In Amerika gibt es sogar so Camps, also wo sie probieren, Kinder, die eigentlich von anderen älteren Teil sind, die entfremdet worden, die nachher wieder mit einem anderen älteren Teil zusammenzubringen. Also es gibt sogar Begriffe für Parental Alienation, wo zum Beispiel die Mutter, ich sage jetzt die Mutter, weil es ist, glaube ich, wirklich, es ist leider statistisch gesehen, sehr oft ist es die Mutter, die Kinder gegen Ex-Partner aufbringt. Wo nachher die Kinder irgendwann eigentlich schon gar nicht mehr wollen, zu dem älteren Teil gehen. Was natürlich nachher, wenn man dann wieder vor Gericht geht, natürlich auch wieder eine Riesenrolle spielt, dass eben, wo will dein Kind hergehen. Hast du so krasse Fälle oder hast du so solche Sachen auch mitbekommen?
Ja, das ist effektiv so. Also der eine Mann, der sieht sein Kind eigentlich gar nicht mehr und das Kind will auch nicht mehr zu ihm gehen. Oder dem ist zuerst mal die ganze Palette, oder? Am Schluss ist ihm noch ein sexueller Übergriff vorgeworfen worden. Dann steht die Polizei vor der Tür, wo er dem muss nachgehen. Aber es ist genau nichts rausgekommen. Es hat zu keiner erhärteten Anklage können führen, dass er das gemacht hat. Oder? Er sagt, das ist einfach, oder das ist eine Waffe, die du kannst brauchen und da muss dann das System auch auffahren. Oder stell dir vor, es ist etwas und ich mache nichts. Aber durch den ganzen Prozess, oder, das ist ein grosses Problem, die Zeitdauer. Oder? Wenn die Anschuldigung kommt, dann wirst du zum Teil als Mann ja nachher aus dem Verkehr gezogen. Kannst du nicht einfach ankommen, wie sieht das Kind. Und nachher schon nur 3 Monate, oder, das kennst du von den eigenen Kindern auch. Oder? Wenn die noch ganz klein sind und du bist oder wärst 3 Monate nicht rum, dann fängst du wieder an, hey, ich bin falsch zu Mami oder zu Papi und du hast wieder eine Beziehung aufbauen. Und das nachher im Streitfall, wo du noch ganz klar merkst, die Mami jetzt in diesem Fall hat massiv etwas dagegen, dass der Vater überhaupt rum ist. Die muss ja nicht einmal etwas sagen und das Kind spürt es. Und das ist, ja, am Schluss sagt er, nein, ich will nicht zu ihm gehen. Und nachher sind ihm Sätze ins Mund gelegt worden, dann noch Video gegeben. Du sagst, ja, nein, das ist. Das Kind in diesem Alter nicht sagen. Und dann, ja, das ist brutal. Der hockt nachher oder seit Jahren ohne Kind und kämpft und kämpft und kämpft. Und das ist so von ihm entfremdet. Noch wenn er würde das Recht bekommen, sein Kind zu sehen, würde ich das im Moment auch immer noch sagen: Du, nein, Papa ist ein Böse.
Ja, sorry, ist schon verrückt. Es ist halt, und das hast du ganz, ganz am Anfang gesagt bei unserem Gespräch, es ist in dem Sinn ein schwieriges Thema, weil es nicht dem Zeitgeist entspricht. In dem Moment, wo wir ja eben Gleichberechtigung wollen, ist das für mich ganz klar, ist es eben nicht nur für die Frauen, sondern eben auch für die Männer. Und ich finde, in dem Moment sollte dort auch das Recht da sein, um die Vaterschaft können zu leben. Und nicht einfach müssen zu entscheiden, ja, zwischen 2 Möglichkeiten bringe ich den Stutz heim oder bin ich jetzt der Vater? Auch da muss beides gehen.
Ja, also es ist, wenn du den Zeitgeist ansprichst, ist ganz schlecht für die Sachen anzusprechen, wo Männer zu kurz kommen. Oder ich weiss von politischen Bewegungen oder etwas, wo sie möchten bewegen in eine gleichberechtigtere Richtung. Da darfst du schon nicht sagen, in 90% der Fälle sind Frauen für die Entfremdung bei hochstrittigen Fällen zuständig. Da bist du politisch schon mal tot, oder? Wo das klingt, ja, etwas gegen Frauen, etwas gegen Feminismus. Oder dabei ist es einfach ein Fakt, oder wie man muss sagen, ja, schau, es sind viel zu viele Männer noch in Führungsgremien. Und es ist halt einfach so, dass Frauen weniger verdienen. Das kann man ja einfach ansprechen, zu Recht. Aber Oberrichterin hat mir auch gesagt, ja, es ist schon besser, wenn so ein Thema von einer Frau präsentiert wird, wenn der Mann kommt und sagt, hey, wir kommen hier hinten ab. Der Zeitgeist ist nicht optimal, so etwas anzusprechen. Das wissen so die Frauen, die für Väter- und Männerrecht sich einsetzen.
Was haben denn die dir gesagt?
Ja, das ist der gleiche Norm. Ist halt schon noch nicht dort mit dem Recht oder mit der Akzeptanz für Väter, was möglich ist in diesem System. Es ist schon. Es ist noch ein weiter Weg.
Mhm. Also ich finde mehr so die Frage nach der Schuld an dem Ganzen. Ich habe sehr oft Mühe, wenn ich thematisiere, eben, dass es Lohnungleichheit gibt und dass Frauen nicht gleichberechtigt sind in der Gesellschaft und dass wir da immer noch einen langen Weg haben zu machen, dass nachher das oft quasi als Schuldzuweisung an die Männer verstanden wird. So quasi so die Männer sind die Schuld, dass die Frauen nicht gleichberechtigt sind. Und das stimmt einfach nicht. Dass das aufrechterhalten wird und dass wir heute noch in diesem Leben, da sind wir alle irgendwo drin. Und da können wir ja alle auch etwas bewegen oder eben etwas probieren, anfangen zu verändern. Aber wir sind alle in diesem Gefüge irgendwo drinnen. Und wir sind nicht nebendran und schauen zu. Und ich glaube, genau das Gleiche muss man sagen, wenn man jetzt eben darauf schaut, wie Männer benachteiligt sind, bescheidigen. Und ich glaube, das darf man mal ganz klar so sagen. Und aber auch du hast dort gesagt, eben, dass sie nicht die Frauen die Schuld, sondern auch dort sind wir alle irgendwo durch mitverantwortlich.
Ja, also die Tendenz, wenn man es pointiert und sagt, sie tendenziell die Männer die Schuld, dass nachher gewisse Väter eben hinten abkommen, wo sie das traditionelle Rollenbild schon noch transportieren mehr im System. Also es spielt so viel ineinander mit rein. Aber grundsätzlich müssen wir sich wahrscheinlich mehr zu Wort melden als Frau und als Mann in beide Richtungen. Weißt, wenn die Männer alle würden aufschreien bei einer Lohnungleichheit, dann würde wahrscheinlich dort schon mehr passieren. Und wenn die Frauen mehr würden aufschreien, es kann doch nicht sein, dass Väter ihre Kinder nicht richtig sehen können, dann würde wahrscheinlich schon auch ein bisschen mehr passieren. Aber es ist ja vielfach halt so, schau, ich bin nicht betroffen, ich kämpfe tendenziell für die Sachen, die mir noch näher liegen. Und wenn ich nichts sage, dann geht das andere an mir vorbei. Und wenn ich mir überlege, finde ich es vielleicht nicht so toll, aber nicht betroffen, andere Baustellen, oder? In der Tendenz müssen wir sich schon ein bisschen mehr zu Wort melden. Und auch die Männer, die in dem Sinn vom Feminismus würde profitieren, eben wenn es Lohngleichheit gibt und, die sind nicht gleich lautstark. Oh.
Schlussendlich würden wir alle profitieren, wenn wir gleichberechtigt wären.
Ja, absolut. Und am meisten die Kinder.
Am meisten die Kinder.
Wo man in dem Streit drin, oder wenn es um Scheidungen geht, das ist das, was man zum Teil oder leider relativ oft vergiss, es geht um Kinder. Und die würden massivstens von einer gleichberechtigten Gesellschaft profitieren. Das weiss man heute, dass der Vater braucht in der Familie oder für die Kinder. Da hat sich ja viel Erforschung da, dass für eine gesunde Entwicklung muss halt einfach auch ein Vater rum sein und eine Mutter.
Wenn ich jetzt aber sag eben, wenn du sagst, man muss lauter werden oder man müsste sich eben für die Sachen einsetzen. Ich finde, wenn man so das hört, dann denke ich immer so, oh, aber was soll ich jetzt? Ich kann doch nicht auch noch und ich habe ja doch gar keine Zeit. Und da frage ich mich, kann ich denn nicht im Kleinen zum Beispiel meinen Teil dazu leisten und zum Beispiel mit meinem Bub ihn darauf vorbereiten, eben auf ein Leben oder vielleicht auf sein Leben, eben, und halt eben nicht nur darüber reden, wie er dann mal Lokführer wird, oder jetzt in seinem Fall, was ist es genau, professioneller Gamer und Ingenieur, sondern dass er dann vielleicht auch mal der Vater ist. Dass das für ihn eigentlich wie ganz logisch ist, dass die Sachen miteinander kommen.
Ja, also das ist ein gutes Vorbild daheim, mit dem Mann, oder? Das ist wahrscheinlich das, wo ganz viel hilft, dass man das tut vorleben, aber du musst nachher halt auch die Rahmenbedingungen haben, dass du die Möglichkeit hast, das vorzuleben, wenn du willst. Es gibt Richtig. Ja auch Studien aus den skandinavischen Ländern, wo man sieht, wenn die mehr die Wahl haben in Sachen Gleichberechtigung, dass sich nachher Frauen irgendwie wieder mehr für sogenannte Frauenberufe interessieren und Männer mehr für Männer prüft. Dass die Freiheit ja nachher auch wieder so ein bisschen geschlechtertypisch wird. Aber mir ist das eigentlich unter dem Strich egal, solange einfach jeder Vater, der Vater sein will, und jede Mutter, die arbeiten will, dass die das frei können wählen können, unabhängig von irgendwelchen gesellschaftlichen Zwängen. Und wenn du das natürlich daheim kannst, vorleben, umso besser, oder? Das ist sicher die beste Schule. Wobei es auch da nachher wieder ein Riesenthema gibt, oder was ist schon vom Geschlecht her vorgegeben oder nicht?
Also von der Forschung her, meinst du jetzt?
Ja, es gibt Untersuchungen, ja, wo es um Spielzeug geht, oder wo sie von recht breite Meta-Analysen, Studien gemacht haben, von Kindern, von Jährigen schon, wo du dann gesehen hast, ja, die haben sich eigentlich ohne dass sie beeinflusst wurden, Mädchen mehr für Mädchenspielzeug, die mehr Pup und Pflege beinhaltet. Aber da kommst du nachher in einen Glaubenskrieg rein, die sagen, ja, aber das fängt schon an mit der Gesellschaft und mit der Schwangerschaft. Aber es gibt, muss man sagen, wirklich gleich recht fundierte Studien, die zeigen oder aufzeigen, es ist halt schon ein bisschen mehr festgeschrieben, als man zum Teil wahrscheinlich glaubt.
Also das finde ich selber sehr, sehr spannend. Mit drei Kindern, der erste Bub, wir haben ihm mehr oder weniger alles hergelegt an Spielsachen. Hat mit dem Baby, das hat ihn nie gross interessiert. Dann die Tochter, die erste, wo man das Gefühl hatte, ja, die spielt ja auch sowieso einfach mit dem, was da ist. Hat sie dann auch gemacht. Und sie ist zum Beispiel jemand, sie muss wirklich, also sie will dich nie ein Röckchen anlegen und sie findet, ich bin nicht herzig, ich bin cool. Und nachher, jetzt kommst du noch die dritte. Und da ist echt Rosarot, Elsa und ich bin eine Prinzessin. Ja, das ist wirklich so, also keine Ahnung, also ich weiß nicht, was herkommt. Don't ask. Von dem her ist es sehr spannend.
Der Titelsong von My Little Pony, der läuft mir seit Tagen nachher. Doch, der immer schaut. Ja, das, ich meine, das ist genau gleich wahrgenommen. Die wollten nicht tendenziös irgendwie ziehen. Und, oder meine Lieblingsfarbe eigentlich ist Pink. Und das ist ja auch pinke Sachen. Und der Sohn hat jetzt eine Jacke bekommen, die es innen ein bisschen pink hat. Und das geht nicht, oder? Ich weiß ja nicht, wieso. Genau, es gefällt ihm einfach nicht. Ist schon legitim. Oder ob noch irgendwie sonst noch etwas drin spielt. Aber es ist schon noch erstaunlich, wie die Kinder von sich aus hast das Gefühl, auf etwas hersteuern, wo du nicht viel damit zu tun hast.
Wenn wir jetzt aber gleich probieren, dem noch irgendwie so einen Abschluss zu geben. Ich möchte jetzt nicht, dass alle Männer, die haben zugelassen haben, Angst bekommen, dass sie irgendwann um ihre Kinder müssen kämpfen müssen. Und ich will auch nicht, dass alle Frauen jetzt müssen denken, Jesus, ich muss unbedingt das mit meinem Mann besprechen, obwohl ich glaube, das wäre auch nicht, keine Ahnung, sollte man darüber reden miteinander als Paar, solange es gut ist.
Das hilft sicher, ja. Reden hilft im Grundsatz, ja. Wenn das mal thematisiert ist und man schnallt, wo das herläuft und du das Bewusstsein hast, was die als Mann oder als Frau oder auch unabhängig einfach in der Gesamtsituation kann erwarten kann, das wird schon mal helfen. Man muss ja sagen, es tut sich ja auch etwas in der Gesellschaft und es sind schon ein paar dran, die das erkannt haben, dass das ein Problem ist. Aber uns geht es wahrscheinlich viel zu langsam, gell?
Das ist leider so, ja. Aber da steht der Tropfen, gell?
Ja, und manchmal muss man gleich mit dem Kübelwasser eine Dusche geben, dass die Sachen auf das Tapet kommen. Aber ja, irgendwann ist, hoffen wir zumindest für unsere Kinder, dass sich nicht mehr die gleichen Diskussionen ergeben. Ich meine, ein Vaterschaftsurlaub ist ja hurra, gell? Aber das ist eigentlich schon ein Witz. Ich hoffe, unsere Kinder haben dann mal ältere Zeit. Und dann ist es dann mal richtig okay.
Genau, dann kann man dem auch richtig voranschauen und das ist nicht ganz klar von Anfang an, wer welche Rolle zuteilt bekommt, sondern jede Familie kann sich dann selber finden in dem Konstrukt.
Ja, hoffen wir es. Solange die Geschlechterrollen nachher im Kopf von denen sind, okay, es ist wirklich in Ordnung, wenn ich jetzt Papi bin und wenn die Frau noch weiterarbeiten will, dass man das aus dem Kopf überkommt und man es nachher auch richtig kann leben.
Genau, und mit der Bewertung gut und schlecht, wenn die kann wegfallen, ich glaube, das ist, also vor allem bei den Müttern ist das ganz ein wichtiger Punkt. Also weißt du, wann bin ich eine gute Mutter?
Ja, also das, ich meine, du bist die Frau und die Mami, du spürst das sicher auch noch ein bisschen anders, aber es hat auch ganz viel bestätigt, dass so die Rabenmutter oder dass die Frau ein bisschen Mühe hat, das Kind abzugeben oder wie sie beurteilt wird, wie der Mann bei der Arbeit, das ist schon kein Gerücht nur. Das ist sicher so.
Nein, das ist kein Gerücht. Und darum, ich finde es einfach wichtig, und das ist mir jetzt auch in diesem Gespräch wichtig gewesen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man manchmal den eigenen Bias oder also die eigene Voreingenommenheit im Kopf auch ein bisschen los wird. Und eben auch mal den Perspektivenwechsel macht. Wie sieht es aus von der anderen Seite? Und darum ist mir das ganz wichtig, zum mal schauen, oder von der anderen Seite, eben von einer anderen Seite. Wie sieht es denn aus für Männer, die um ihre Kinder müssen kämpfen müssen? Und loszulassen von dem Gedanken, ja, was hätte der gemacht?
Ja, absolut. Vielleicht noch zum Schluss kommen noch in den Sinn. Es gibt eine Diskussion, und das illustriert es auch ein bisschen, falls es ein bisschen provokativ ist, dann tut es mir leid, aber es gibt eine Diskussion um Mädchenhäuser. Weißt, es gibt Frauenhäuser und Mädchenhäuser. Ja. Man weiss ja, dass es Kind, egal vom Geschlecht, die trifft häusliche Gewalt, wenn sie sie miterleben oder sehen, etwa 50-50. Und wenn du schaust, wer nachher so Programmierin ist, da ist ja nicht einfach ein Mädchen, ein Jungs per se mehr betroffen. Vielleicht anders, aber da kann man sagen, es ist 50-50. Bubenhäuser oder Thematik, dass ein Gio vielleicht auch Schutz bräuchte, wo jünger ist, das ist nicht gleich präsent in Diskussion. Es ist halt der Gio irgendwie. Und es fängt ganz früh an, oder? Und wenn man das wegbringt, dass es einfach mal primär sind Menschen und gleiche Bedürfnisse und beide verdienen das Gleiche oder die gleiche Chance, das ist ein Schritt ins Paradies. Oder in die richtige Richtung.
Du, wir haben ja noch beide, wenn es gut läuft, haben wir noch so 50, 60 Jahre. Dann sind wir gespannt, was da noch alles geht.
Okay, dann bist du bei mir aber optimistisch.
Ich nehme jetzt mal, ich gehe nur vom Besten aus.
Ja, Frau, gell?
Das weiss ich, genau. Von dem her, aber ich bin da sehr optimistisch, was mir angeht. Aber ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich. Und hast du noch etwas oder schon anfügen, das ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe, wo du das Gefühl hast, da müsste man noch mehr ein Ausrufezeichen dahinter setzen?
Nein, ich glaube nicht. Du kannst stundenlang weiterreden, aber ich bin froh, dass du das überhaupt ansprichst und nicht den Reflex hast, ui, wir reden jetzt über Männer oder für Männer reden. Und das ist dann vielleicht ein Problem für Frauen. Das ist cool, dass du das machst.
Auf die ja, also wir sind der Meinung, auf jeden Fall, Gleichberechtigung geht auf beide Seiten und nicht nur auf eine. Das ist sicher so. Hast du noch Tipps oder weißt, weiterführende Lektüre oder Sachen, die man unbedingt schauen sollte? Also die SRF-Reporter, die wir ganz am Anfang angesprochen haben, heisst «Im Männerhaus». Da kann man nachschauen, online, auf der SRF Play, in der App oder auf der Seite. Du hast mir schon noch ein paar Sachen angegeben im Vorfeld, die würde ich dir in die Show Notes tun bei uns, aber vielleicht wolltest du noch etwas sagen. Gibt es für dich etwas, was du gelesen hast, was du gesehen hast, was du findest, das wäre gut, wenn das eine breitere Öffentlichkeit auch würde anschauen?
Es ist so ein brutal breites Thema, das dann nachher halt einfach bei der gesamten Gesellschaft landet. Es ist schwierig, wirklich etwas rauszupicken. Also jetzt für der Reporter im Männerhaus, der gibt auch viel Einblick in Geschlechterthematik. Ich habe das Gefühl, das wäre auch so die erste Empfehlung, ohne in Eigenlob abzuschriften. Aber die Frau, die dort redet, sie Linda Kliemann, die ist fit bei Gleichberechtigung und was die Männer durchgemacht haben und was sie erzählt, das gibt einem schon einen Einblick in die Geschlechterthematik, so ein am Rand der Gesellschaft, wenn du so willst.
Mhm. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, eher eine Sache.
Merci, Body.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com/danke
könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios.
Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.